Ja, Erntedank hatten wir letzten Sonntag schon, weil wir die Befürchtung hatten, dass in den Ferien nicht so viele Kinder da sind, hat sich heute bewahrheitet. Ums Essen geht's heute trotzdem auch ein bisschen, ihr werdet es noch merken. 2 Wochen liegt die Gemeindefreizeit jetzt zurück und neben einem bewegenden Taufgottesdienst haben wir uns am Samstag sehr intensiv mit der Frage auseinandergesetzt, was ist eigentlich missionale Gemeinde? Wir haben das getan, weil wir in der Leitungsklausur vor einem Jahr als Gemeindeleitung unsere Wünsche für die Gemeinde formuliert haben. Nachdem wir den Bau hatten und das auch viel Frust war, wollten wir uns mehr wieder inhaltlich beschäftigen und haben 5 M formuliert. Mehr für geistliches Wachstum. Menschlichkeit für bedingungslose Annahme und liebevollen Umgang. Miteinander für den Wunsch, dass das Gemeindezentrum eine Anlaufstelle für alle Menschen wird. Mitarbeit, um den Gaben Gottes und seiner Berufung für uns Ausdruck zu verleihen. Und missional. Was heißt das denn nun? Ich kann heute nicht in einer Predigt alle Aspekte bringen, die wir auf der Gemeindefreizeit gehört haben. Darum werde ich die nächsten Monate verteilt immer mal wieder den Aspekt missionale Gemeinde hier reinbringen. Und wir uns auch mit der Frage auseinandersetzen, wie kann eigentlich ein missionaler Lebensstil aussehen? Zunächst ein paar Stichpunkte, damit die, die nicht wissen, was das ist, schon mal gehört haben, ganz grob, worum es geht. Missional zu leben bedeutet, sich bewusst zu sein, dass Jesus mich aussendet. Daher kommt das Wort Missio, ist lateinisch für senden. Jesus sendet uns aus, um den Menschen seine Botschaft von Gottes Liebe zu bringen und zu sagen, dass sein Reich kommen wird. Wir sollen nicht kommen lassen, wir sollen hingehen. Der zweite Aspekt, wir sollen unser Leben mit den Menschen teilen. Das sollen wir tun, damit wir sie verstehen, ihre Bedürfnisse und Nöte kennenlernen und ihnen dort begegnen. Menschen brauchen keine Konzepte von uns, die wir ihnen einfach überstülpen. Sie brauchen echte Begegnung und Antworten auf ihre Fragen, nicht auf unsere. Und der dritte Aspekt, wir sollen davon reden, dass Gott in ihrem Leben etwas bewirken kann. Auch das geht am besten, wenn man mit den Leuten lebt, um zu verstehen, wo kann Gott dein Leben eigentlich beleben? Viele Fragen sind an diesem Tag aufgetaucht und auch heute werden vermutlich mehr Fragen als Antworten kommen für euch. Aber das macht nichts. Damit sind wir ja nicht alleine. Das, was wir auf der Gemeindefreizeit behandelt haben, mache ich heute nicht, weil das für die, die jetzt bei der Gemeindefreizeit waren, noch zu früh, zu frisch wäre. Das wäre eher Wiederholung, aber es wird nochmal kommen, um es aufzufrischen. Ich komme heute zu einem Text, der aber auch genannt wurde. Zumindest. Manch einer erinnert sich vielleicht an das Stichwort Rooftops. Also was ist eigentlich, wenn wir aufs Dach steigen? Und das passiert heute. Wir steigen heute aufs Dach. Die Geschichte ist sehr umfangreich, die ich ausgesucht habe. Die hat nämlich 66 Verse. Deswegen predige ich sie heute nicht komplett, sondern ich habe daraus einen Dreiteiler gemacht. In 2 Wochen hören wir den zweiten Teil, in 4 Wochen den dritten. Es lohnt sich also zu kommen. Heute Apostelgeschichte 10, die Verse 1 bis 23a. In Caesarea lebte ein römischer Hauptmann mit Namen Cornelius, der Befehlshaber der italischen Einheit. Er war ein gottesfürchtiger Mann, der mit allen in seinem Haus den Gott Israels achtete. Cornelius unterstützte die Bedürftigen und betete regelmäßig zu Gott. Eines Tages, es war gegen 3 Uhr, hatte er eine Vision. Ein Engel Gottes kam auf ihn und sagte, Cornelius. Cornelius sah ihn an und erschrak. Was ist, Herr? Der Engel sprach zu ihm, deine Gebete und Geschenke für die Armen sind Gott nicht verborgen geblieben. Schick ein paar Männer nach Joppe zu einem Mann mit Namen Simon Petrus. Bitte ihn zu dir zu kommen. Er wohnt als Gast bei dem Gerber Simon, der ein Haus am Meer hat. Sobald der Engel fort war, rief Cornelius 2 seiner Diener und einen gottesfürchtigen Soldaten aus seiner Leibgarde zu sich. Er sagte ihnen, was geschehen war und schickte sie nach Joppe. Am nächsten Tag, die Boten des Cornelius waren bereits vor der Stadt, stieg Petrus auf das Dach des Hauses, um zu beten. Es war kurz vor Mittag und er hatte großen Hunger. Doch während das Essen zubereitet wurde, hatte er eine Vision. Er sah den Himmel offen stehen und etwas wie ein großes Tuch wurde an den vier Zipfeln zur Erde heruntergelassen. In diesem Tuch befanden sich verschiedene vierfüßige Tiere sowie Schlangen und Vögel. Er hörte eine Stimme, die sprach zu ihm: Petrus, steh auf, schlachte sie und iss davon. Niemals, Herr, erklärte Petrus. In meinem ganzen Leben habe ich noch nie etwas gegessen, das uns nach unserem jüdischen Gesetz verboten ist. Da sprach die Stimme zum zweiten Mal: Wenn Gott sagt, dass etwas rein ist, dann sag du nicht, dass es unrein ist. Diese Vision wiederholte sich dreimal und sofort danach wurde das Tuch wieder in den Himmel hinaufgezogen. Petrus war ratlos, was dies zu bedeuten hatte. In diesem Augenblick fanden die Männer, die Cornelius geschickt hatte, das Haus des Simon. Sie standen draußen vor dem Tor und erkundigten sich, ob dies das Haus sei, in dem Simon Petrus als Gast wohne. Gleichzeitig sprach der Heilige Geist zu Petrus, während dieser noch über die Vision nachdachte: Drei Männer sind gekommen, die dich suchen. Steig hinunter und geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Da stieg Petrus hinunter und sagte: Ich bin der Mann, den ihr sucht. Warum seid ihr gekommen? Sie antworteten: Cornelius, ein römischer Hauptmann, hat uns geschickt. Er ist ein gottesfürchtiger Mann, der den Gott Israels achtet und bei den Juden hoch angesehen ist. Ein heiliger Engel gab ihm Anweisung, dich holen zu lassen, damit du in sein Haus kommst und er hören kann, was du zu sagen hast. Petrus lud die Männer ein, bei ihm zu übernachten. Ein spannender Text, finde ich. Es gibt viel, was ich darüber sagen könnte. So viel, dass ich gar keine Zeit dafür habe. Ich betrachte den Text deshalb unter der Frage: Was sagt er darüber aus, was es heißt, missional zu leben? Also uns bewusst zu sein, Jesus sendet uns zu Menschen. Zunächst der erste Teil, die Verse 1 bis 8. Dort wird erzählt von einem römischen Hauptmann in Caesarea, der zugleich gottesfürchtig war, nicht unbedingt das Allernormalste. Dass er Bedürftige unterstützte und regelmäßig betete, bedeutete, dass er sich an jüdischen Vorschriften hielt, obwohl er selbst kein Jude ist oder war. Er empfängt während eines rituellen Gebets, das heißt hier die dritte Stunde oder 3 Uhr, eine Vision. Er bekommt durch einen Engel einen Zuspruch: Ich habe gesehen, dass du gläubig bist. Ich habe gesehen, dass du glaubst. Darum soll er Männer zu Petrus schicken, nach Joppe, damit er zu ihm kommt. Und das ist auch schon alles. Der Engel sagt nicht, was das für einen Sinn hat. Das lässt er offen. Das ist erstmal völlig egal. Aber Petrus soll zu ihm kommen. Also schickt er Männer los, damit sie Petrus genau das sagen. Diese 8 Verse sind im Prinzip eine Vorgeschichte. Eine Vorgeschichte zu dem, was jetzt passiert in den Versen 9 bis 17a. Petrus sitzt in der Mittagshitze auf dem Dach seines Gastgebers Simon, dem Gerber. Hier wird übrigens schon was deutlich, was nachher noch mehr Gewicht bekommt. Gerber galten bei den Juden als unrein, weil sie mit toter Haut zu tun hatten und viel mit Urin arbeiteten. Petrus wohnt also als Jude ohne Scheu bei jemandem, der von den Juden ausgeschlossen wurde. Vielleicht als erste herausfordernde Frage: Würden wir das auch machen? Würden wir bei Leuten wohnen, die wir aus Glaubensgründen eher meiden würden? Weiter im Text. Petrus hat Hunger. Er wartet darauf, dass das Essen zubereitet wird und während er auf dem Dach betet, hat er eine Vision, genau wie Cornelius vorher. Doch seine Vision ist ganz anders. Vom Himmel kommt ein großes Tuch herab mit Tieren und vom Himmel kommt auch die Stimme: Nimm und iss. Und wir haben gehört, Petrus möchte das nicht, er sträubt sich dagegen, denn das Essen bestimmter Tiere galt schlichtweg als unrein. Kriechtiere, bestimmte Vögel und Säugetiere, die meisten Insekten und so weiter. Es wird nicht genau beschrieben, was alles für Tiere drin sind. Aber wir können davon ausgehen, dass es sowohl reine als auch unreine Tiere waren, die da so durchmengt waren. und er sich nicht sicher sein konnte, dass er jetzt auch wirklich was Reines essen kann. Darum will er nicht essen. Nicht aus Geschmacksgründen oder aus Neugier oder fehlender Neugier. Seine religiöse Überzeugung erlaubt es ihm schlicht und ergreifend nicht. Wenn ich davon esse, mache ich mich unrein. Es gibt verschiedene Gründe, warum Tiere als unrein erklärt wurden. Zum Beispiel durfte man keine Raubvögel essen, weil sie unter anderem Aas fressen und Aas macht unrein. Oder andere Tiere, die im Opferkulten rund um Israel eine wichtige Rolle gespielt haben, durfte man nicht essen, damit man Israels Gottesdienste nicht verwechselt. Deswegen kein Schwein, keine Meeresfrüchte. Nur als Beispiel, essen wir heute alles völlig unproblematisch, wenn wir nicht allergisch sind oder es nicht schmeckt. Wer das gegessen hätte damals, wäre aus der Gemeinschaft Israels ausgeschlossen worden. Und damit, das war immer gleichbedeutend, auch aus der Gemeinschaft mit Gott. Also isst Petrus nicht davon. Doch die Stimme sagt ihm, Gott hat gesagt, das, was du hier siehst, ist alles rein. Also sag nicht, dass es unrein ist. Und das Ganze geschieht dreimal und das Tuch verschwindet wieder. Petrus bleibt zurück und ist verwirrt. Was soll das? Gerade wurde in einer einzigen kurzen Sequenz an einer festen Glaubensüberzeugung gerüttelt. Und das kann einen schon mal verwirren. Das ist aber nicht schlimm. Das werden wir in den nächsten Wochen noch feststellen, dass das nicht schlimm ist. Was bedeutet das jetzt für uns? Und dass Jesus uns zu Menschen sendet? Es bedeutet, dass Gott unsere Gedankenblockaden überwinden möchte. Oder anders formuliert, es geht darum zu erkennen, dass Gott auf eine Art und Weise in meinem Leben oder im Leben anderer Leute wirken kann, die mir bisher als völlig unmöglich erschienen sind, mit denen ich nie gerechnet hätte. Bei Petrus zeigt sich das ja sehr deutlich. Für ihn ist klar, ich darf bestimmte Tiere essen und bestimmte Tiere nicht. Das hat Gott doch so festgelegt. Und das stimmt ja auch, man kann es ja sogar nachlesen. Es steht in der Tora, dem wichtigsten Buch der Juden, die wir als fünf Bücher Mose kennen. Da steht ganz genau drin, welche Tiere darf ich essen, welche darf ich nicht essen, damit ich in der Gemeinschaft mit Gott bleibe. Und dann kommt da diese Vision. Vom Himmel, aus Gottes Bereich, kommt ein Tuch mit unreinen Tieren. Und dann steigt es wieder hoch, zum Himmel, in Gottes Bereich. Da kann einem schon mal flau werden. Und zwar nicht nur, weil man Hunger hat. Soll dieses Gebot, das wir Jahrzehnte, Jahrhunderte lang für wahr gehalten haben, plötzlich nicht mehr gültig sein? Das, was ich von klein auf gelernt habe, was richtig und falsch ist, das ist plötzlich nicht mehr wichtig? Und darüber kann man schnell drüber lesen, weil wir ja schon in der Frage, ich sag mal, weiter sind. Aber lasst uns mal dort bleiben. Für Petrus war das eine hochbrisante Frage, denn für ihn steht jetzt auf der Schwelle zu, wenn ich jetzt etwas mache, was Gott eigentlich verboten hat, gehorche ich ihm dann nicht mehr? Bin ich ungehorsam gegen Gott? Gefalle ich Gott vielleicht dann auch nicht mehr, wenn ich das mache? Und das ist ein Mechanismus, der ganz schnell eintreten kann, wenn jemand an unseren Glaubensüberzeugungen rüttelt. Schnell schaltet sich die Sorge ein, anders zu denken könnte bedeuten, ich bin Gott ungehorsam. Und ich weiß, wovon ich rede, ich hatte dieses Gefühl sehr intensiv in meinem Theologiestudium. Die ersten Semester waren eigentlich voll davon, dass Leute an meinen Glaubensüberzeugungen gerüttelt haben. Und ich nicht wusste, wo ich hier eigentlich noch stehe. Das hat mich sehr verunsichert, sehr verwirrt. Heute weiß ich aber, dass es gut war. Weil es meine Beziehung zu Gott gestärkt hat, weil ich gewachsen bin. Aber so weit ist Petrus noch nicht. Petrus ist jetzt erstmal völlig verwirrt. Wenn du in dich hineinhörst, was verwirrt dich? Welche Meinungen, welche Gedanken, die dir begegnen, rütteln an deinen Überzeugungen? Ich finde diese Frage sehr wichtig, deswegen steht sie auch im Gottesdienstblatt, damit ihr sie wieder mitnehmen könnt, darüber nachdenken könnt. und bitte euch, tut sie nicht zu schnell ab mit, ne, das ist halt richtig und das ist falsch. Denn es könnte sein, dass Gott dir in diesen anderen Gedanken begegnen möchte, dass er dir anbietet zu wachsen. Es kann auch sein, dass es nicht so ist, aber das findet ihr nur heraus, wenn ihr es prüft. Deswegen nehmt diese Fragen, diese Gedanken mit. Wir kommen zum dritten Abschnitt des Textes. Während Petrus noch verwirrt auf dem Dach sitzt und grübelt, kommen die Boten von Cornelius an und fragen nach Petrus. Der Heilige Geist holt Petrus aus seinen Gedanken und schickt ihn zur Tür, um die Boten zu empfangen. Hier kommt ein entscheidender Satz, den der Heilige Geist Petrus sagt, noch bevor er weiß, dass da unten Heiden, also Nicht-Juden, vor der Tür stehen. Er sagt ihm, geh ohne Bedenken mit ihnen, denn ich habe sie gesandt. Und erst als Petrus unten ankommt und sich mit den Boten unterhält, erfährt er, dass es Heiden sind. Heiden, das bedeutet Menschen, die nicht jüdisch sind, mit denen ein gläubiger Jude nicht verkehren darf. Das ist wie mit den unreinen Tieren. Doch der Heilige Geist sagt klipp und klar, ich habe sie gesandt, geh hin, geh mit ihnen ohne Bedenken. Und im griechischen Text steht sogar, mach keinen Unterschied zwischen dir und ihnen. Damit bekommt Petrus für seine Vision mit dem Tuch direkt eine Anwendung geschenkt. Er bekommt die Herausforderung, Gemeinschaft zu haben mit Heiden, mit unreinen Menschen. Die Vorstufe davon lebt er ja bereits. Er ist zu Gast bei einem Menschen, der einen unreinen Beruf ausübt. Das ist der erste Schritt in die richtige Richtung. Das ist doch aber noch nicht das Ende, denn jetzt kommt der nächste Schritt. Such Gemeinschaft mit Menschen, von denen du bisher gedacht hast, dass Gott dir den Umgang mit ihnen verbietet. Dass sie falsch sind, wenn man so möchte. Und auch mehr, mach keinen Unterschied zwischen dir und ihnen. Leg dein Denkmuster ab, dein richtig falsch. Ihr steht ohne Unterschied auf derselben Stufe. Das ist keine schöne Nachricht für ein Ego, das sein Selbstbewusstsein daraus zieht, vor Gott als besonders angesehen zu werden. Übrigens erfährt auch Petrus nicht, warum er mitgehen soll. So wie Cornelius nicht erfährt, warum Petrus kommen soll, weiß auch Petrus nicht, warum er mitgehen soll. Das ist erstmal gar nicht wichtig. Es gibt keine Hintergründe. Geh einfach mit. Und er macht keinen Unterschied. Er nimmt sie als Gäste in das Haus auf. Auch dafür hätte er schon Probleme kriegen können von gläubigen Juden, dass er Heiden als Gäste aufnimmt. Wenn wir missional leben wollen, wenn wir der Sendung Jesu folgen wollen, begegnen wir Menschen, die andere Überzeugungen haben als wir, die ein anderes Lebenskonzept haben als wir, die an manchen Punkten gescheitert sind, wo wir nicht gescheitert sind. Der Text sagt uns heute, überwinde deine Gedankenblockaden. Mach keinen Unterschied zwischen Menschen, die du vielleicht, und wenn es nur unbewusst ist oder automatisch und gar nicht gesteuert, als falsch und richtig einsortiert hast. Egal, ob du den ganzen Menschen siehst oder nur bestimmte Bereiche seines Lebens. Und mach dir bewusst, der andere könnte ja genauso denken. Vielleicht bist du für den anderen ja richtig oder falsch. Und auch da ist es wichtig, dass wir feststellen, mach keinen Unterschied. Denn nur so haben wir die Chance, den anderen so zu sehen, wie Gott ihn sieht. Wenn wir das Leben mit anderen teilen, ohne unserem Gegenüber ein fertiges Konzept von richtig und falsch aufzuzwingen, gibt es die Chance, für ihn und für uns Blockaden abzubauen. Wenn wir uns auf den Weg machen, um unser Leben mit anderen zu teilen, gilt, wir machen keinen Unterschied. In dieser Haltung möchte ich zu Menschen gehen und sagen, ich komme zu dir und, okay, man muss ehrlich sein, ich versuche keinen Unterschied zu machen, weil wir auf einer Stufe stehen. Wir wissen nicht, wie die Begegnung ausgeht. das weiß zu diesem Zeitpunkt der Geschichte auch noch niemand. Doch zunächst gilt es, meine Blockaden zu überwinden und mich auf den Weg zu machen. Das kann Unsicherheit bedeuten, Verwirrung. Aber wir können darauf vertrauen, dass Gott diesen Weg mitgeht. Und vielleicht hat er den anderen sogar zu uns geschickt. Ich ermutige euch, diese Gedanken von heute in eure Gruppen mitzunehmen, in eure Hauskreise. Ihr könnt gerne die Predigt nochmal anhören, die Fragen diskutieren, die auf dem Gottesdienstblatt stehen. Oder wenn ihr sagt, ich komme da nicht weiter, ihr könnt mich auch gerne einladen, dann suchen wir gemeinsam nach Antworten. Was euch auch hilft, das Thema weiterzudenken und auf euer Leben anzuwenden. Und was mir ganz wichtig ist, betet füreinander. Ich glaube, dass Gott mit uns auf einem guten Weg ist, der bei dem einen oder anderen aber vielleicht auch Verwirrung mit sich bringt. Beten wir füreinander und sind füreinander da, damit wir uns gegenseitig tragen können und beistehen auf dem herausfordernden Weg, der vor uns liegt, wenn wir Jesus Sendung folgen wollen. Es gibt auch die Möglichkeit, nachher im Anbetungsteil für sich beten zu lassen. Zum Beispiel genau dafür, auch für eure anderen Anliegen natürlich. Dieter Schäfer und Christa Lemke werden nachher bereitstehen, um für euch zu beten. Nehmt das gerne in Anspruch, wenn ihr das tun wollt. Amen.